Radio 1.
Was haben der Expander des Fortschritts, Wartburgs für Walter, die arroganten Sorben, die Gehirne, Frigitte Hodenhorst, Mundschenk, Ornament und Verbrechen, Herr Blum oder erweiterter Orgasmus gemeinsam? Es sind alles verdammt schöne Bandnamen und sie alle haben in der DDR Musik gemacht. Also nicht die Bandnamen, sondern die dazugehörigen Bands. Und zwar Musik, die man im Radio nicht oder nur in sehr speziellen Sendungen bei dem DDR-Jugendsender DT64 hören konnte, aber auch erst später in den 80er Jahren. Die Musik war also Untergrund und weil sie entsprechend hauptsächlich auf Kassetten vertrieben wurde, war sie Magnetbanduntergrund. Magnetistat DDR heißt ein Buch, in dem die sehr vielfältige, bunte und interessante Musikszene der letzten 10 Jahre der untergegangenen DDR erzählt und dokumentiert wird. Dazu erscheint auch oder ist schon erschienen eine Platte, ein Triple-Album sogar und über all das sprechen wir jetzt mit einem der drei Herausgeber, Ronald Galenza. Herzlich willkommen.
Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank.
Ronny, wir kennen uns ja schon lange eben auch durch die Arbeit.
Es hat knapp 500 Seiten, sind alles nagelneue Texte drin, viele neue ungesehene Fotos, weil der Ansatz war der, also wir sind jetzt in so einen Spannungsbogen geraten, so einen unguten zwischen dem Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, also der wollte Karriere machen und hat daraufhin viele Jahre verschwiegen, dass er aus der DDR kam. Finde ich schon seltsam Standpunkt. Wir waren immer sehr stolz, Ostberliner zu sein. Und der andere Schwachpunkt ist leider dieser etwas denkfaule Springer-Vorstand Döpfner mit seiner Aussage, alle Ostdeutschen seien Faschisten oder Kommunisten. Also ich war beides nicht. Hat er auch eine seltsame, exklusive Meinung dazu. Und dazwischen bewegen wir uns, weil wir wollen mit diesen Büchern zeigen, das sind sehr viel lebendigere bunteres, spannenderes Leben in der DDR gab, dass man sich auch gegen die Obrigkeit widersetzen konnte. Also Bands brauchten eine Einstufung, das haben diese fast alle nicht gemacht. Die agierten halt in eher illegalen Kreisen, in Kirchen, in Datschas, auf Dachböden. Aber es war eine sehr lebendige, lustige Szene, wo sich die Werke auch überlagert haben. Super 8-Filme waren dabei. Dichter fingen plötzlich an zu singen, Tänzerinnen machten mit, es gab riesen Performances so in alten Kultur- und Clubhäusern. Also es war doch schon ein sehr bunter Mix und eine sehr lebendige Zeit für uns.
Und was ist, jetzt fange ich auch schon an zu Berliner, was ist Magnetistat? Also vielleicht erzählst du mal, das ist ja wirklich ein zungenbrecherischer Titel, was hat es damit auf sich?
Ja, du fragst zu Recht, also bei uns, bei dem Buch war das, als ob sich eine Band gründet. Dann hat man plötzlich 100 Vorschläge und die zünden alle nicht. Also wir hatten von Orwo bis Orwell und lauter so ein Quatsch, bis dann einer dieses Wort Magnetistat vorschlug. Und damit konnten wir auch erstmal nicht so viel anfangen. Ich kannte damals das Wort Samistat. Also das sind alle Begriffe aus der russischen, sowjetischen Oppositionsbewegung der 60er und 70er Jahre. Also Samistat heißt einfach im Eigenverlag herausgebracht, egal jetzt ob Musik oder Literatur. Dann gibt's dort Tamistat, das ist im Ausland selbstverlegte Sachen, weil Tami russisch dort. Und Magnetistat bezieht sich auf den Magnetbanduntergrund, den es auch in der Sowjetunion gab, nur sehr viel professioneller als in der DDR. Also wir haben alte Adamo-Kassetten überspielt oder Klassik-Kassetten, um Platz für unsere Musik zu haben, weil Kassetten waren nicht ganz billig, aber verfügbar. Und der Magnetistat in den 60er Jahren in der Sowjetunion ging los, meinte noch diese Bandspulen-Tonbänder, bis dann später Kassettenrekorder auftauchten. Die hatten so richtig, heute würde man sagen, Serverfarm. Die standen in Omsk oder Sverdlovsk oder in Moskau oder in Leningrad. Da konnte man sein Zeug hinschicken und die hatten halt 30 Maschinen und haben das für, also die Sowjetunion war unendlich viel größer, für den ganzen Landesbedarf dieser Szene da produziert und da entstand dieser Begriff Magnetistat.
Aha, okay. Wir werden ja gleich so ein bisschen mehr darüber reden, was ihr da verhandelt. Also das ist total interessant, was du sagst, dass man sagt, okay, wir erzählen über die Musik auch eine andere Geschichte über den Osten, beziehungsweise über die DDR. Aber wir hören mal Musik und zwar Kochkäse, Heinz und Franz. Das musst du kurz erklären, was ist das?
Ja, Heinz und Franz denkt man wahrscheinlich zuerst an so ein Akkordeon-Duo aus dem Erzgebirge. Ja. So zwei dicke, gemütliche Jungs in bunten Hemden. Dem war gar nicht so. Das ist der berühmte Frank Brettschneider von AG Geiger aus Karl-Marx-Stadt und Heinz Habermeister hier aus Berlin. Das war ein sogenanntes Home-Recording-Projekt. Also die sind nie live aufgetreten. Die haben zu Hause nachts rumgesessen und haben Sounds und Loops gebastelt. Der Frank Brettschneider hatte alles verkauft, was er hatte, damit er sich die teuren Westgeräte leisten konnte. Und dann brauchten sie Texte und das war sehr schwer, aber ihnen fiel ihnen ein, es gab in der DDR mal den Bitterfelder Weg, 1959, da gab es schreibende Arbeiter und Zirkel schreibender Arbeiter, Greif zur Federkumpel war der Slogan, danke. Und dann haben die zum Beispiel Text genommen von einem Werner Lindemann, Leitungsmasten heißt der Text, den haben sie benutzt. Dazu muss man nur wieder wissen, dass Werner Lindemann
der Vater von Till Lindemann ist. Rammstein.
Genau. Und es war aber eben auch so, dass diese lokalen Arbeiterzirkel, waren wirklich richtige Arbeiter, wurden angeleitet von sehr bekannten DDR-Literaten wie Brigitte Reimann, Christa Wolf oder eben Heiner Müller, der war zum Beispiel im Tagebau Klettwitz musste der antreten, um den Arbeitern das Schreiben beizubringen. Darauf beziehen sich Heinz und Franz in ihrem Stück, der Titel heißt Kochkäse. Etwas verwirrend, ihnen ist in der Kaufhalle einfach so ein seltsames Stück Käse aufgefallen. Sie fanden das Wort so toll, Kochkäse, das klingt so alt, aber mit ihrer modernen Musik ist da was richtig Tolles draus geworden.
Das hören wir jetzt. Es gibt Szenenapplaus für die Band, die gar nicht anwesend ist. Weil es dieser Form natürlich auch nicht mehr gibt. Heinz und Franz Kochkäse hieß dieses lustige Stück Musik. Zu finden auch auf einem Triple-Album, das zu dem Buch erscheint. Magnetistat DDR, Magnetbrandband Untergrund Ost 1990. Alexander Pelemann, Ronald Galenzer und Robert Miesner haben es herausgegeben. Ganz viele Dokumente drin, Fotos und eben Geschichten zu und um diese Bewegung war es ja nicht, aber diese Szene und diese unterschiedlichen Facetten, die sie hatten. Ronald Galenzer ist da. Ich habe mich noch erinnert, dass es ein Zitat gibt, ich glaube von Paul Landers, der hat das mal gesagt, Feeling B, später Rammstein. Wir haben mit Spaß Ärger gemacht und mit Ärger Spaß. Und genau das ist, glaube ich, das, was ja auch diese Szene eigentlich so verband. Also so unterschiedlich auch die Musik war, die sie gemacht haben. Also von Punk über experimentelle Avantgarde und Dark Wave und so weiter. Das war ja wirklich Spaß, den sie hatten, den ihr ja auch beschreibt. Aber eben auch die Not, in der er irgendwie diese Musik auch entstanden ist. Also so diese Repressionen, denen die Musiker auch ausgesetzt waren. Und das ist ja, glaube ich, das, was diese Geschichte auch so differenziert macht. Wie seid ihr denn, wie tickt denn das Buch? Wie seid ihr vorgegangen bei der Geschichte?
Naja, wollten wir dieses Wissen und unsere Erfahrung erhalten, deswegen haben wir das alles mal aufgeschrieben. Und dann waren da eben so viele spannende Sachen. Das geht also nicht nur um kleine, unbedeutende Bands. Ich habe mir den Inhalt so ein bisschen Ausdruck aufgeschrieben. Also zum Beispiel auch der heute berühmteste Galerist der DDR, Judy Lübcke, der hat Ende der 80er in Leipzig eine Galerie Eigenart gegründet. Mhm. Auch der war tatsächlich in so einer elektronischen Band, die hieß komischerweise 6 aus 49, hat aber mit Lotto nichts zu tun. Oder ich habe einen langen Text über Frauen in der Subkultur, Female Voices, da ist halt die weltweit bekannte Fotografin Gunula Schulze-Eldowi dabei, die international sehr renommierte Malerin Conny Schleime, eine Literatin wie Annette Gröschner, Künstlerin wie Jana Milew oder Uta Hünninger und so weiter. Und sehr, sehr viele andere Mädchen und Frauen berichten über ihre Erfahrungen, die auch nicht immer schön war in dieser Zeit und in diesen Szenen. Geht nochmal um Herrn Andersen und Stasi und so ein Kram, aber es gibt eben auch Sachen wie Carsten Nicolai, der ist auch ein Karl-Marx-Städter, der auch anfängt zu Hause alleine zu frickeln. Heute arbeitet er mit Musikern wie Richie Sakamoto oder Blixer Bargeld zusammen, die agieren weltweit. Der Frank Brettschneider tourt mehr durch Japan als hier in Europa. Also es gibt schon ein paar Leute, die tatsächlich auch international geschafft haben, ist ein Gespräch von eben Flake von Rammstein mit Bo Kondrin, das ist ein in Berlin sehr bekannter Produzent, also Musikproduzent, der sich jetzt gerade nicht vor Aufträgen retten kann, weil der hat gerade einen Oscar gewonnen als kleiner Ostberliner People, weil er war im Soundtrack für den Film Im Westen nichts Neues beteiligt. Also da gibt's so viele Schichten da ringsrum, auch was die Leute heute machen. Und es war natürlich eine Lebenshaltung. Also viele hatten sich von dem Staat innerlich längst verabschiedet, wollten aber auch längst längst keinen Punk mehr machen. Diese drei Griffe wurden schnell langweilig und viele hatten auch keine Lust mehr, in kalten Kirchen zu spielen, wo der Pfarrer erst eine Predigt hielt und dann durfte da so ein bisschen angetäuscht Pogo getanzt werden. Und durch die Entwicklung, technische Entwicklung, neue Geräte war es auch dann plötzlich möglich, weg von Rock- und Gitarrenmusik wegzukommen, sondern eher in elektronische Bereiche zu gehen. In dem Buch ist auch die sehr wichtige Band Das Freie Orchester. Die haben eher Krautrock und Elektronik gemacht und auch schon Verbindungen in Westen gehabt. Und das alles nochmal wieder zu entdecken, waren teilweise auch Wiederentdeckungen für uns, und festzuhalten und bekannt zu machen, war uns eine Freude, war viel Arbeit. Und weil wir Musik hören können, das Wichtigste war auch, es ist immer sehr schwer, über Musik zu schreiben, wenn man die nicht hören kann. Das macht oft wenig Sinn, weil man kann sich darunter nicht wirklich was vorstellen. Deswegen sind jetzt tatsächlich zeitgleich dieses Buch und ein Dreifachalbum erschienen, wo irgendwie knapp 40 bisher vollkommen unveröffentlichte Stücke drauf sind, dass man diesen Soundtrack der DDR auch mal hören kann.
Habt ihr die Aufnahmen noch mal bearbeitet? Also wir sprechen ja auch von einer Kassettenszene und Kassetten werden ja über die Jahrzehnte auch nicht besser. Ne? Also die gibt's teilweise schon digitalisiert. Habt ihr die noch mal?
Ja, mussten wir. Also ja. Das ist ja auch immer so ein Streitpunkt der Künstler. Wenn man ältere Sachen bearbeitet, sind die ja nicht mehr authentisch. Was aber Unfug ist, also werden ja auch Stummfilme digitalisiert oder Super-8-Filme. Und natürlich wurden diese Songs alle bearbeitet, weil die technischen Begebenheiten während der Aufnahme waren so schlecht. Mhm. Das hat unter anderem auch dieser Bo in seinem Studio gemacht, dass man die sich heute mit den heutigen Hörgewohnheiten auch gut anhören kann. Und ich denke, Ritter Butzke erzählt vom 16. Jahrhundert. Also das klingt schon alle ganz gut.
Ja, also dieses Album ist auf Vinyl erschienen oder CD ist auf Vinyl. Kann man sich quasi mit diesem Buch leisten. Und es ist schön, sich das zu leisten und interessant, auch wenn man nicht in dieser Szene irgendwie zu Hause war, sondern man erfährt eben sehr viel auch darüber, wie die 80er Jahre in der DDR so getickt haben, und zwar durch den Filter, also nicht den Filter, sondern durch die Perspektive derer, die da Musik gemacht haben, und zwar widerständig und skurril und lustig und böse, aber immer gut. Toll, dass es das Buch gibt. Wir hören jetzt noch ein Stück, und zwar ist da wiederum Max Gold beteiligt, der nun nachweislich nicht aus dem Osten kommt.
Nee, Max Gold heute ist ein sehr bekannter Schreiber, der hatte auch mal eine Band, vor jede Saar. Und er mit deiner Freundin, der Frau Enzensberger, die fanden den Osten, Ost-Berlin hochinteressant und sind sehr oft rübergekommen. Daraus gab es auch wieder Zusammenarbeiten mit Dichtern wie Lorek und anderen. Und dann am 27. März 1988 wussten wir, ihr Heimkonzert in der Langhansstraße, da war so ein Musikclub, da sollten Teurer denn je spielen, die Band von dem Lorek, plus Special Guest, keiner wusste was. Dann betraten tatsächlich vor jede Saar mit Max Gold und dem Pasemann die Bühne und wollten als Westband in einem FDJ-Jugendclub spielen. Da war aber leider auch die zuständige Bezirksvorsitzende der FDJ Weißensee zugegen, und die wollte das Konzert sofort abbrechen, als sie mitkriegte, da soll eine Westband auftreten. Die ist dann zum Tontechniker gegangen und hat gesagt, zieh mal Regler runter. Der war so tough, hat gesagt, Ruhe bitte, ich habe zu arbeiten. Der hat die einfach ignoriert. Die hat es nicht geschafft, das Konzert abzubrechen. Und so hat Max Gold auch ein paar Mal im Osten gespielt und fand es immer gut. Er war sogar so toll und engagiert. Also das ist bekannt, ich verrate kein Geheimnis. Max Gold ist homosexuell, aber er hat die Künstlerin Else Gabriel rausgeheiratet aus der DDR. Also mit Eheschließung ging das. Und die haben in der DDR geheiratet, und dadurch konnte Else Gabriel die DDR verlassen.
Ja, also wie gesagt, Details zu Musik und so weiter finden Sie im Buch. Erschien im Verbrecherverlag, kostet 29 Euro, wie gesagt, fast 500 Seiten, und das Album ist beim Major Label, das auch tatsächlich so heißt, erschienen. Und wir hören jetzt noch das besagte Stück von La Deutsche Vita und Max Gold, Le Coeur Volé. Dankeschön, Ronald Galenza.
Danke für die Einladung. Danke.